Grüß euch und herzlich willkommen zu Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Heute geht's weiter zum Thema Starlink, das ist der zweite Teil. Was ist Starlink? Starlink ist Breitband-Satelliten-Internet, das eben de facto weltweit funktioniert, somit auch am Meer. Und das macht es eben für uns Seglerinnen und Segler ganz besonders interessant. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann denkt vielleicht auch dran, in eurer Podcast-App auf Like zu drücken. Und wenn euch mein Podcast ganz besonders gut gefällt, dann könnt ihr mir auch auf Buy Me a Coffee einen Kaffee spendieren oder vielleicht auch direkt über PayPal Me. Und ich akzeptiere natürlich auch Bitcoins. Die Links und die Adressen dazu findet ihr alle unten in der Beschreibung. Im vorangegangenen Teil habe ich sehr ausführlich über Satelliten im Allgemeinen berichtet und die Konklusion aus dem Ganzen war eben, dass für ein Breitband-Satelliten oder generell für ein Satelliten-Internet sogenannte Low Earth Orbits oder Satelliten im Low Earth Orbit, also im Leo-Orbit, tieffliegende Satelliten notwendig sind und diese tieffliegenden Satelliten eben im Bereich von 300, 400, 500 Kilometer Höhe von der Erdoberfläche fliegen. Und mit diesem Umstand kommen verschiedene Schwierigkeiten, die man also technisch überbrücken muss. Das ist zum einen die hohe Bahngeschwindigkeit. Das bedeutet also eine Umlaufzeit von circa 1,5 bis 2 Stunden. Und die niedrige Höhe des Satelliten macht beides das Ganze insofern problematisch, da die Satelliten immer nur für maximal 15 Minuten lang vom Boden aus, also von einem Punkt vom Boden aus gut zu sehen sind. Und aus dem resultiert, dass man eine ganze Menge von Satelliten braucht, um eben eine größere Abdeckung durchgehend von einem und demselben Punkt zu erreichen. Und aus dem folgt weiter, dass eben verschiedene Bodenstationen notwendig sein müssen, dass Satelliten eben auch das andere Ende, weil der Satellit ist ja nur die Überbrückung der Funkstrecke zwischen der Bodenstation und dem Empfänger, da sein muss. Also es müssen mehrere Bodenstationen da sein. Des Weiteren, da man sonst ja hunderte von Bodenstationen benötigen würde, die man teilweise ja gar nicht aufstellen kann, weil das mitten am Meer wäre, müssen die Satelliten also untereinander auf gewisse Art und Weise kommunizieren können und das Signal von einem zum nächsten weiterleiten, damit eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Satelliten und dem Empfänger auf der einen Seite und dem Satelliten und der Bodenstation auf der anderen Seite vorhanden sein müssen. Ich habe auch ganz kurz über das Funksignal gesprochen und die Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen und ihren Frequenzen und aus dem hat sich eben ergeben, dass die Sende- und Empfangsfrequenzen sehr hoch sind, also im Mikrowellenbereich. Also wir reden hier von 10, 20, 30 Gigahertz Übertragungsfrequenzen, die notwendig sind, damit das Ganze funktioniert. Ja, was ist Starlink? Starlink, wie schon gesagt, ist ein Breitband-Internet per Satellit und es ist genau dafür designt worden, genau das zu tun. Also es ist nicht irgendein Satellitennetzwerk, das ursprünglich etwas anderes tun sollte und dann zum Internet umfunktioniert oder zum Datentransport umfunktioniert worden ist, sondern ist per Design von Anfang an für Breitband-Internet ausgelegt worden. Es ist im Service seit 2021, das bedeutet also die ersten Empfänger, die das Service tatsächlich auch kaufen konnten, wurden 2021 verkauft. Seither hat das ganze Netzwerk also ein Upgrade erfahren, das heißt, es wurden also zunehmend Satelliten hinaufgeschossen, um die flächenmäßige Abdeckung, die eben aus den niedrigen Orbits resultiert, zu erweitern. Aktuell laut Angaben von SpaceX, der Betreiber von Starlink, hat das Netzwerk derzeit über 4 Millionen Benutzer und ich bin einer davon. Ich habe mir im Jahr 2023, eben bevor ich auf meine Reise in die Arktis / nach Island gegangen bin, eben ein Starlink gekauft, damit ich Internet eben auch an Bord habe und kann daher also von Fakten berichten, die ich selbst erlebt habe oder selbst eben getestet habe und nicht nur vom Hören sagen. Es gibt auch andere Satellitennetzwerke da draußen und es gibt zum Beispiel auch Ideen für Satelliten, die im 5G-Bereich senden, also im 5G-Mobilnetzwerk. Und es gibt da verschiedene Firmen, also nicht nur SpaceX, aber andere Firmen, die da experimentieren und teilweise auch Erfolge haben. Das hat noch zusätzliche Challenges, weil Mobiltelefone ja ein unglaublich schwaches Signal haben. Und das muss also vom Satelliten dann eben empfangen und aus den ganzen Daten oder aus den ganzen elektromagnetischen Grundrauschen, das da vorhanden ist, herausfiltern. Bei Starlink ist das nicht so, man kann das nicht mit dem Smartphone empfangen, man braucht dafür einen eigenen Empfänger. Ich habe schon gesagt, entwickelt und betrieben wird das Ganze von SpaceX. SpaceX ist das führende Raumfahrt- und Technologieunternehmen von Elon Musk. Den Elon kennen wahrscheinlich die meisten, er ist ein Visionär mit technischem Verständnis und ziemlich kaufmännischem Geschick natürlich auch, der schon einiges in seiner Karriere umgesetzt hat. Unter anderem zum Beispiel kommen ja auch die Teslas von ihm, also nicht von SpaceX, sondern eben von Tesla. Die haben schon bereits vor Jahrzehnten vermutlich, weiß ich jetzt nicht genau, aber bestimmt 10 Jahren, begonnen hier Elektroautos zu entwickeln und haben dementsprechend natürlich bis heute einen gewaltigen Technologievorsprung einfach aufgrund der langen Forschung und Entwicklungszeit herausarbeiten können. Und wie er begonnen hat mit den Teslas, haben die anderen klassischen Automobilhersteller über die Elektroautos noch gelacht. Ja, das tut ihnen jetzt natürlich weh, weil sie hier ein Aufholrennen haben gegen einen Gegner, der einfach Forschungsvorsprung hat. Und es liegt jetzt nicht auf der Hand, wie man so etwas baut und realisiert, sodass das dann auch gut funktioniert. Wie dem auch sei, hier geht es nicht um Elektroautos, sondern um Starlink. SpaceX, wie gesagt, ist ein Raumfahrtunternehmen und der Erfolg von SpaceX liegt daran, dass sie eben hier auch Unsummen schon in die Forschung gesteckt haben. Unter anderem oder eins der gewinnbringenden Faktoren ist, dass sie Raketen entwickelt haben, die meistbenutzte ist die sogenannte Falcon 9, die wiederverwendbar ist. Das ist also der Schlüssel. So eine Rakete ist ja, abgesehen jetzt von Treibstoff und so weiter, ein technologisch hochentwickeltes Teil. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man benutzt das genau einmal, sprich man schießt das ins All und dann in dem Moment, wo es oben ist, wird es zum Müll. Das ist natürlich ein extremer Kostenfaktor, da eben der, abgesehen von der Entwicklung, alleine auch schon der Bau einer so einer Rakete unendlich viel Geld verschlingt. Und die Idee von Elon war jetzt, Raketen zu entwickeln, die wiederverwendbar sind. Ja, was bedeutet das? Ja, so eine Rakete besteht ja aus mehreren Teilen. Im Einfachen gibt es unten einen Booster. Das ist mehr oder weniger ein riesengroßer Tank, wo der Raketentreibstoff drinnen ist. Unten am unteren Ende sind die Raketentriebwerke, die eben den Treibstoff verbrennen und den Schub erzeugen. Und am oberen Ende ist das sogenannte Launch Vehicle, also das ist eben das Raumfahrzeug, in dem die Ladung, also die Satelliten oder die Menschen oder was auch immer transportiert werden soll, drinnen sind. Die meisten Raketen haben auch mehr Stufen und so weiter, aber das würde da jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles zu erklären. In jedem Fall ist es so, dass die Booster, also das ist der untere Teil, wo der viele Treibstoff drinnen ist, mit den Raketentriebwerken, die sind so gestaltet oder so entwickelt mittlerweile, dass die eben ins All fliegen, dort dann das Launch Vehicle absetzen, das dann in eine Umlaufbahn fliegt und eben seine Mission erfüllt. Und der Booster selbst fliegt dann wieder zur Erde zurück und landet eben am Boden. Und dort wird er dann eben, wird das Ganze serviciert und begutachtet, ob alles in Ordnung ist, gegebenenfalls repariert. Und dann kann das Ganze beim nächsten Raketenstart, kann ein und derselbe Booster mit denselben Raketenmotoren einfach für den nächsten Flug wiederverwendet werden. Und im Moment ist es also so, dass diese Booster der Falcon-Serie hier bis zu 10-mal zuverlässig gestartet werden kann. Und das hat natürlich Konsequenzen, nämlich in erster Linie natürlich auf den Preis, natürlich auch auf den Weltraummüll, aber auch auf den Preis. Das heißt, wenn man eine Rakete 10-mal verwenden kann, hat das eben einen deutlichen Einfluss darauf, was die Startkosten eines so eines Raketenflugs sind. Dementsprechend bekommt SpaceX natürlich entsprechend viele Aufträge. Also es ist ein Raumfahrtunternehmen, das mehr oder weniger in Lohnarbeit Satelliten für wen auch immer ins All schießt oder verschiedene Missionen, die eben ins All gehen, eben startet. Nebenbei erwähnt, dass SpaceX ist nicht die einzige Firma, die daran arbeitet und ständig an der Verbesserung von diesen wieder landbaren Booster-Teilen von den Raketen arbeitet. China hat mit ihren Long March Raketen, wie sie heißen, ebenfalls die Bestrebung dazu, wieder verwendbare Raketenkörper zu bauen. Eben ganz einfach aus demselben Grund, weil es ein enormer Kostenfaktor ist, den man sich ersparen kann, wenn man die Rakete einfach wieder zurück zur Erde bringt und beim nächsten Mal wiederverwendet. SpaceX arbeitet auch, und das werden einige von euch wissen, am sogenannten Starship. Das Starship ist eben ein Raumfahrzeug, das Ziel hat, bis zum Mars zu fliegen. Es ist zugleich auch das größte jemals gebaute Raumschiff, also im Zusammenhang mit dem Booster natürlich. Und mittlerweile hat es mehrere erfolgreiche Teststarts gegeben, wo das Starship gestartet ist. Und beim letzten Start vor wenigen Monaten ist die Boosterrakete, die ein gewaltiges Ausmaß hat, auch zurückgeflogen. Und das Besondere daran war, die bisherigen Starts, oder sagen wir so, die Falcon 9s, die landen also auf einem Startpad, also einer großen Fläche einfach, wo die dann stehen bleiben und ihre Triebwerke abschalten. Gestartet werden diese Dinge aber von einem Launch Tower, also von einem Turm, wo die Rakete zuerst eingeklemmt ist. Und in dem Moment, wo es startet, gehen also die Arme auf der Seite weg und die Rakete fliegt also los. Und beim letzten Start oder beim letzten Testversuch ist also der Booster dann zurückgeflogen und hat millimetergenau in diesem Turm wieder gelandet und der Turm hat die Arme zugemacht und die Rakete wieder aufgefangen für den nächsten Start eben. Das kann man sich übrigens alles natürlich auf YouTube anschauen, also wer sich hier ein bisschen für Raumfahrt interessiert und davon noch nie etwas gehört hat, denen kann ich nur empfehlen, schaut euch das an. Da könnte man natürlich noch viel andere Sachen erzählen, aber das ist eine andere Geschichte. Bei mir geht es heute ja um Starlink, also zurück zu Starlink. SpaceX baut also dieses Starlink-Netzwerk und was sie unter anderem machen, ist, dass sie die Falcon 9 Raketen, die, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 10-mal benutzt werden können und dann nicht mehr garantiert zuverlässig fliegen, das für einen Kundenauftrag natürlich zu riskant ist, da mit jedem Start natürlich das Risiko steigt, dass etwas schief geht und die Rakete explodiert oder wie auch immer. Dementsprechend werden also Kundenaufträge nicht in alten Falcon-Raketen gemacht. Allerdings sind die noch immer da, das heißt, wenn die schon 10-mal gestartet sind, was sie dann machen, ist, dass sie die Booster benutzen, um die eigenen Starlink-Satelliten ins All zu schicken. Und damit bin ich jetzt wieder bei den Satelliten angekommen. Die Starlink-Satelliten sind also LEO-Satelliten, also welche, die im Low Orbit sind, also im tiefen Orbit. Und da gibt es verschiedene Ebenen, das kann man sich alle im Internet, ich habe einen Link dazu natürlich, nachlesen, wo die genau sind und so weiter. Also aktuell ist es so, dass die in etwa, also es gibt eine ganze Menge, aber in etwa auf zwei verschiedenen Ebenen sind oder auf mehrere verschiedenen Ebenen, sagen wir mal so, unter anderem so rund um die 530 Kilometer Höhe, also 525, 530, 535 und so in diesem Umfeld. Und dann gibt es auch welche, die in 300 Kilometer Höhe sind, also noch weiter unten. Und insgesamt gibt es derzeit laut Internetstatistik, wie gesagt, Link ist unten drinnen, in etwa 7600 Starlink-Satelliten um die Erde in diesen tiefen Orbits fliegen. Ja, und Satelliten kosten natürlich auch eine ganze Menge und dementsprechend hat das Unternehmen versucht, die Produktion von diesen Satelliten, die normalerweise ja handgefertigt und für eine spezielle oder für eine spezielle Mission gebaut werden, haben die also diese Satelliten, die ja alle das Gleiche können im Wesentlichen, also es gibt natürlich verschiedene Generationen und so weiter, aber ein wesentlicher Faktor an diesen Satelliten und natürlich das und am Kostenfaktor ist, dass versucht wird und laufend verbessert wird, diese Satelliten in Massenproduktion herzustellen und nach aktuellen Angaben werden also pro Tag 6 solcher Satelliten vom Band her gefertigt. Wie schon gesagt, es gibt verschiedene Versionen, die verschiedene Dinge können und so weiter. Jedenfalls ist es so, dass nach der Lebensdauer diese Satelliten in der Atmosphäre verglühen, nachdem es ja für den Weltraumflug gewisse internationale Vereinbarungen gibt zwischen den Staaten. Dazu zählt einerseits zum Beispiel, dass keine Atomwaffen im Weltall benutzt werden dürfen, hinaufgeschossen werden dürfen und so weiter. Der Hintergrund dafür liegt in den 60er Jahren, wo verschiedene Versuche unternommen wurden mit verheerenden Auswirkungen. Wie dem auch sei, da komme ich ein bisschen zu weit vom Thema weg. Tatsächlich ist es so, dass also der Weltraummüll zu beachten ist, da man erkannt hat, dass das zunehmend zu einem Problem wird oder werden kann. Und dementsprechend ist bei jedem Abschuss und bei jedem Satelliten, den man da hinaufschießt, das Thema zu beachten und zu adressieren, dass man mit dem Fall also umgeht, dass ein Satellit eben nicht für ewig da oben bleibt, sondern nach seiner Lebensdauer, damit irgendetwas passiert. Und bei den tieffliegenden Satelliten ist es also so, dass man die also bei Starlink explizit dann in der Atmosphäre verglühen lässt. Man hat zu dem Zweck die Satelliten auch von ihren Materialien und von ihrer Bauform optimiert, dass sie auch tatsächlich verglühen und dass nicht Teile überbleiben. Wenn nämlich Teile überbleiben, dann kann es natürlich sein, dass die irgendwo auf der Erde einschlagen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber es ist bereits vorgekommen und man hat bei SpaceX eben daran gearbeitet und die Satelliten dahingehend modifiziert, dass sie tatsächlich restlos verglühen und nichts mehr auf der Erdoberfläche ankommt. Ja, wie gestaltet man das? Im letzten Podcast habe ich euch ja erzählt, dass es Bahnstörungen gibt, die insbesondere in den tiefen Orbits auftreten, die sukzessive dazu führen, dass die Satelliten auf immer tiefere Umlaufbahnen kommen, bis sie letztendlich so langsam sind, dass sie einfach abstürzen und eben beim Absturz dann durch die hohe Geschwindigkeit eben verglühen. Sollte das aus verschiedenen Gründen, weil sie zu hoch oben sind, nicht der Fall sind, dann werden sie bewusst in tiefere Umlaufbahnen gebracht, beziehungsweise eben bewusst in die Atmosphäre manövriert. Und alle diese Satelliten haben ja, um den Bahnstörungen entgegenzuwirken, von denen ich im letzten Podcast gesprochen habe, Triebwerke, mit denen sie ihre Position korrigieren und verändern können. Die neue Generation der Starlink-Satelliten kommuniziert auch untereinander. Es ist hier eine optische Kommunikation über Laser realisiert. Warum das notwendig ist, habe ich erklärt. Das ist eben, dass die Satelliten Daten weiterleiten können untereinander, um eben zu einer Bodenstation zu kommen, da ja nicht auf der ganzen Welt hier hunderte Bodenstationen verteilt sind, sondern nur eine Handvoll Bodenstationen. Wie viele habe ich leider nicht recherchieren können. Ich habe zwar versucht, aber ich habe nichts Sinnvolles gefunden. Ja, irgendwo steht das bestimmt im Internet, aber ja. Was heißt das Ganze jetzt für uns Benutzer? Ja, Starlink ist für User da, also für Endbenutzer. Und das ist irgendwie der Schlüssel zu dem Ganzen und warum das Ganze für uns, für mich und für uns als Seefahrer so interessant ist, weil es eben für die Endbenutzer da ist und auch preislich überschaubar ist. Da komme ich eben dann auch noch dazu. Und weil eben es ein globales Netzwerk ist, wie gesagt, mit tausenden Satelliten ist es tatsächlich global umspannend und geht daher auch mitten am Atlantik und mitten am Pazifischen Ozean. Und das macht es für vor allem uns Langfahrtsegler besonders interessant, aber auch für alle Menschen, die vielleicht vom Boot aus arbeiten und nicht unbedingt irgendwo mitten am Atlantik sind oder mitten am Meer sind, sondern vielleicht auch in Küstennähe, wo es eine nur sehr schlechte Mobilfunkabdeckung oder sonst irgendetwas gibt. Da kann man also das Starlink verwenden. Und Starlink, by the way, ist jetzt nicht nur natürlich für die Segler, sondern es ist für alle interessant, die irgendwo wohnen, wo es kein vernünftiges Internet gibt. Und das ist gerade bei uns in Österreich auch interessant. Österreich ist ja ein Land, das zu 80% aus Gebirge und schlecht zugänglichen Regionen besteht. Und da muss man gar nicht irgendwo im Hochgebirge sein. Also wir haben genügend Dörfer und ich wohne ja selbst hier am Land, wo das Internet eher lächerlich ist, vor allem für das, was man heute vom Internet gerne hätte, wo das Internet ja ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens geworden ist. Wie funktioniert das Ganze nun in der Praxis für uns? Zuerst benötigt man einmal die Hardware und da gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das Starlink, wie gesagt, seit 2 Jahren jetzt und damals gab es nur ein Modell. Mittlerweile gibt es 3 Modelle, die man sich anschaffen kann. Und das wäre einmal das Mini, das Standard und das High Performance, wenn man im Online-Shop dazu schaut. Der Link zu Starlink ist unten drinnen, ist natürlich relativ einfach, starlink.com einfach. Und da gibt es 3 Modelle. Es gibt im Online-Shop auch mehrere Modelle. Und zwar gibt es die mit Motor und ohne Motor. Die mit Motor kann man allerdings nicht mehr wählen. Und ich vermute, dass der Grund dafür liegt, dass wahrscheinlich der technische Aufwand höher ist als der Gewinn. Wenn man das nämlich beobachtet, dann kommt man drauf, dass sich die Antenne nämlich immer ausrichtet. Also die Motoren, die da drinnen sind, die in den Originalversionen eben vorhanden sind, machen also Folgendes, die richten die Satellitenantenne eben in den Himmel aus, nachdem sie eine Zeit lang gemessen haben, welche Satelliten da gerade fliegen und so weiter. Es ist aber so, dass sich das de facto mehr oder weniger senkrecht in den Himmel ausrichtet oder man kann sagen, etwas ein paar Grad nach Norden ausrichtet. Aber es gab damals schon, also vor 2 Jahren, wie ich mir das angeschafft habe, YouTuber und Leute, die berichtet haben, dass wenn man die Schüssel einfach flach montiert, dass es dann genauso funktioniert. Und ich kann das selbst eben auch bestätigen. Ja, was kostet das Ganze? Also die Mini-Variante kostet 400 Euro, die Standard-Variante kostet 350 Euro und die High-Performance-Variante hat hier doch einen deutlich höheren Preis von 2.800 Euro. Da reden wir also von der Hardware. Ich habe die Preise verglichen zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Man kann nämlich rechts das Land auswählen, in dem man sich befindet und es war jetzt für alle diese 3 Länder dasselbe Preis. Und ich glaube, also ich habe jetzt auch den US-amerikanischen Dollarpreis angeschaut. Es ist also in etwa immer dasselbe, macht also keinen Unterschied, ob man hier ein anderes Land wählt. Das ist der Stand 3.1.2025, also die Preise sind von 3.1.2025. So, was können jetzt die einzelnen Modelle? Das Mini, wie schon gesagt, kostet 400 Euro und es besteht aus einer Satellitenantenne, die viereckig ist und die Abmessungen ungefähr 30 x 26 cm hat und einen Öffnungswinkel von 110 Grad. Und es ist ein Access Point dabei, also der Access Point macht WLAN und dieser Access Point ist in die Antenne integriert. Es gibt dann dazu eben ein Kabel und ein Netzteil, mit dem man das Ganze ansteckt. Aber in dieser Antenne ist auch die gesamte Elektronik dabei, also die alles andere eben auch das WLAN macht. Ich komme dann eh noch ein bisschen genauer dazu. Es hat diese Mini-Antenne, hat auch einen Anschluss für ein Ethernet, wo man das in ein eigenes Netzwerk einbinden kann. Man benötigt dafür aber ein spezielles Ethernet-Kabel. Also man kann, glaube ich, ein normales Ethernet-Kabel auch anstecken. Aber ich würde empfehlen, in jedem Fall das Spezialkabel zu kaufen, was es ebenfalls im Online-Shop gibt, damit das Ganze nämlich wasserdicht ist. Die Antenne wird natürlich im Freien montiert und muss daher natürlich absolut dicht sein, insbesondere wenn man damit am Meer unterwegs ist. Und da gibt es eben ein Spezialkabel dazu, das man kaufen kann, das eben genauso wie die Enmea 2000 Stecker eben mit Dichtungen versehen ist, damit dort dann nicht das Wasser eintritt, weil das würde das Ganze natürlich kaputt machen. Dann komme ich zur Standardantenne und das ist die, die ich habe. Die kostet derzeit 350 Euro und hat eine Größe von 60 x 38 cm. Abgesetzt von dieser Antenne ist dann ein Access Point dabei. Es ist also der WLAN-Sender, also das ist eben der Access Point, separat und zusätzlich ist dabei dann auch noch das Netzteil, mit dem man den anstecken kann und eben das Kabel, damit man das Ganze verbinden kann. Die Stromversorgung der Antenne erfolgt eben dann über den Access Point. Es ist also ein Netzteil dabei, dass man einen Access Point ansteckt und dieser Access Point hat dann ein Kabel, das zur Antenne geht und das gleichzeitig auch die Antenne mit Strom versorgt. Es ist aber so, dass die Logik in der Antenne drinnen ist. Also die gesamte Elektronik und alles, was das Internet betrifft, ist in dem Antennenteil mit dabei und nicht im Access Point. Also der Access Point macht wirklich nur das WLAN, der ist für das IP-Routing und so weiter, aber dazu komme ich dann auch noch ein bisschen genauer, also nicht in dem Access Point, sondern in der Antenne drinnen. Dieser Access Point hat auf jeden Fall, der bei dem Standardmodell dabei ist, noch zusätzlich 2 Ethernet-Ports dran, die man also benutzen kann, um das bestehende Netzwerk, das man im Boot oder im Haus hat, wie gesagt, das ist ja nicht nur fürs Boot gedacht, an ein bestehendes Netzwerk sozusagen oder in ein bestehendes Netzwerk integrieren kann. Der Öffnungswinkel von der Antenne ist ebenfalls 110 Grad. Im Unterschied dazu gibt es dann die High-Performance-Antenne, die eben preislich doch deutlich höher ist und zwar bei 2.800 Euro liegt. Und die Antenne ist etwas breiter, sie ist beinahe quadratisch und hat eine Größe von 58 x 51 cm. Und das Ganze besteht ebenfalls eben aus dieser Antenne, dann einem Access Point dazu dann ein Netzteil dazu und ein Kabel, mit dem man den Access Point und die Antenne miteinander verbindet. Und dann ist zusätzlich noch ein weiteres Ethernet-Kabel dabei, um gleich die Antenne mit dem internen Netzwerk zu verbinden. Das Kabel müsste man im vorigen Fall entweder im Online-Shop kaufen oder, wie gesagt, das ist ein normaler Netzwerkstecker, ein Standard-Patch-Kabel, Standard-Ethernet-Kabel. Genügt also, um den Access Point mit dem bestehenden Netzwerk zu verbinden. Für die Bootsmontage wird laut Starlink die High-Performance-Antenne empfohlen. Das ist die Empfehlung von Starlink, und zwar deshalb, weil sie einen größeren Öffnungswinkel hat. Das bedeutet also, wenn die Antenne nicht perfekt ausgerichtet ist, was auf einem Boot natürlich durchaus der Fall sein kann, sofern man zum Beispiel jetzt in Lage übers Meer segelt, dann hat man natürlich hier einen eingeschränkten Bereich oder einen teilweise eingeschränkten Bereich, und der größere Öffnungswinkel der High-Performance-Antenne ermöglicht jetzt natürlich der Antenne, dass sie einen größeren Teil des Himmels sieht und dadurch besser bzw. mehr Satelliten eben sieht, die für eine unterbrechungsfreie Kommunikation sorgen. Welche Antenne sollte man sich jetzt nun kaufen? Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, was man machen möchte. Wenn man jetzt ein Offshore-Segler ist, der ständig auf See ist und auch tatsächlich segelt und im Wellengang und so weiter, wird die Entscheidung vielleicht eine andere sein. Meiner Meinung nach ist die Standard-Antenne die geeignete, also die mittlere eben, im Gegensatz zur Mini-Antenne, die vielleicht ein bisschen einfacher zu montieren ist, weil sie kleiner ist. Allerdings hat die kleinere Antenne natürlich eine kleinere Fläche, wodurch auch das Signal, das vom Satelliten kommt, natürlich schwächer ist, einfach weil die Fläche kleiner ist. Und dazu muss man sagen, dass die Leistung geringer ist. Leistung ist etwas, das am Boot natürlich schon einen Unterschied macht. Die Leistung, die benötigt man zum Senden, nicht zum Empfangen, sondern zum Senden. Und die Mini-Antenne hat eine deutlich geringere Leistung von laut Angabe bis zu 40 Watt. Die große Antenne hat 70 bis 125 Watt, und das kann ich bestätigen. Also der durchschnittliche Verbrauch, wenn das System einmal in Betrieb ist und sich eingeregelt hat, kann man hier mit ungefähr 70 Watt Leistung rechnen mit der normalen Antenne. Das ist eine ganze Menge, aber man muss natürlich auch sehen, das ist ja Sendeleistung, die hinausgeht, und eine Antenne, die 40 Watt hat, kann natürlich nur weniger Energie abstrahlen als eine, die 70 Watt hat, also beziehungsweise wo der Power Input 70 Watt hat. Das ist ja nicht Energie, die im Access Point verloren geht, sondern das ist Energie, die in die Abstrahlleistung geht. Und meiner Meinung nach ist das auf einem wackeligen Boot natürlich ein Thema. Wie gesagt, es ist eine Frage von dem, was man vorhat. Wenn man nur von einer Bucht in die nächste fährt und dort dann ein bisschen Internet schaut und streamt bzw. seine Geschäfte erledigt, ist das egal. Aber wenn man doch während dem Segeln, vor allem im Offshore-Bereich, unterwegs ist, möchte man vielleicht doch hier eine etwas zuverlässigere Sache haben. Da ist wahrscheinlich die Standard-Antenne meiner Meinung nach die besser geeignete, weil eben die Fläche größer ist und weil die Leistung größer ist. Die High-Performance-Antenne kann zweifellos natürlich mehr. Die Leistung ist in etwa gleich wie bei der Standard-Antenne, aber sie ist doch noch ein Stück größer, also die Antennenfläche ist noch ein bisschen größer. Aber das hat natürlich auch negative Effekte auf einem Boot. Wenn ihr euch also vorstellt, ihr seid da jetzt in einem Sturm unterwegs und man wird die Antenne normalerweise ja nicht wegräumen, dann ist es natürlich auch Windangriffsfläche. Bedeutet so viel wie die Montage, muss einerseits entsprechend ordentlich durchgeführt sein, dass das dann nicht heruntergerissen wird. Zum anderen ist es natürlich Windangriffsfläche, die ja sich im Endeffekt durch die Montage dann aufs Boot übertragt, was man vielleicht in einem heftigen Sturm nicht so haben will. Also das ist meine Argumentation dafür, für die Standard-Antenne, und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass also der Empfang tatsächlich top ist. Ich habe die Standard-Antenne mit Motor. Wie gesagt, der Motor macht nicht den Unterschied, aber die Antennenfläche und die Leistung eben. Und ich habe auch am Atlantik eben bei deutlichem Wellengang von 3 bis 4 Meter. Also kann man sagen, de facto einen unterbrechungsfreien Internetempfang eben gehabt und kann das also auf jeden Fall bestätigen. Ja, wie montiert man das Ganze? Also es gibt für alle Versionen, für alle drei Antennen, gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Halterungszubehör, das man im Online-Shop erstehen kann. Das kann man also, da könnt ihr schauen, es gibt alle möglichen Arten von von Montagehalterungen, die man da kaufen kann, damit man passend eben das Richtige findet. Unabhängig von der Hardware benötigt man dann aber auch ein monatliches Abo. Also dieser erste Preis, das ist einmal, damit hat man einmal die Hardware, die gehört einem. Das ist keine Miet-Hardware oder sonst irgendwas. Die kauft man einmalig und dann hat man die Hardware für immer. Und dann muss man aber ein monatliches Abo kaufen, das wie bei einem Mobilfunkvertrag auch, wo ich einen Vertrag habe, der eben monatlich abgebucht wird, der mir dann eben die SIM-Karte und das Internet zur Verfügung steht. Das eine wäre das Gerät, also mein Mobiltelefon, also das ist in dem Fall jetzt eben die Starlink-Hardware, das andere ist die Subscription, mit der ich dann Zugang zum Internet bekomme. Und da, was das die Subscription betrifft, gibt es also ebenfalls mehrere Varianten. Und zwar gibt es hier einmal das, was im Deutschen als Reise, also wenn ihr auf die Homepage geht, gibt es hier Residential und dann also Heim bzw. Reise heißt es in Deutsch, dasselbe heißt im Englischen Roam. Also das ist die Variante, die meiner Meinung nach eben fürs Boot geeignet ist. Und da gibt es also zwei verschiedene Varianten. Das eine ist die 50 GB Version, also da hat man 50 GB Daten dabei und das kostet 40 Euro pro Monat. Wie gesagt, das ist Stand 3. Jänner 2025. Und dann gibt es die Unlimited-Variante. Da hat man also eben, wie gesagt, Unlimited-Datenverkehr dabei. Und das kostet 72 Euro pro Monat. Und das ist das, was ich normalerweise verwende, obwohl ich gestehen muss, ich weiß gar nicht, wie viel Daten ich da jetzt verwende. Wohlgemerkt ist auch jetzt, also wie gesagt, diese beiden Modelle sind neu. Man kann aber jederzeit im Online-Shop die Subscription natürlich ändern, genauso wie man bei seinem Mobilvertrag auch ändern kann und eben verschiedene Varianten mit mehr oder weniger Traffic benutzen kann. Was können diese beiden Varianten vom Umfang, also abgesehen jetzt vom Traffic, also vom Datenverkehr, den man verbraucht, ist es also so, dass das Ganze grundsätzlich überall an Land und im Küstenbereich gilt. Also funktioniert, egal wo ihr hinfahrt, solange ihr an Land seid, also zum Beispiel mit dem Wohnmobil oder eben mit dem Boot unterwegs seid, dann funktioniert das eben überall und zwar im Küstenbereich, das heißt ganz konkret bis zur 12-Meilen-Grenze. Ich habe das also getestet, mehrmals ausreichend, sobald man sich der 12-Meilen-Grenze nähert und dort drüber kommt, dann geht das Internet plötzlich eben nicht mehr. Das heißt, solange man sich in dieser 12-Seemeilen-Grenze befindet, funktioniert das also einwandfrei. Und ich sage mal, wenn man der Küste entlang fährt, dann ist das überhaupt kein Thema und wahrscheinlich für 99% aller Segler ausreichend. Es gibt dann allerdings die sogenannte Mobile Priority Option, also innerhalb von diesen beiden Tarifmodellen, also dieses 40 bzw. 72 Euro Modell pro Monat, also das 50G Roam bzw. das Unlimited Roam eben um 40 bzw. 72 Euro pro Monat, kann man dann im Online-Shop die sogenannte Mobile Priority Option aktivieren. Explizit, also das ist ein Button, da geht man, loggt man sich ein auf dieser Webseite und kann das aktivieren. Und damit bekommt man dann den Offshore-Bereich. Dafür wird einem aber aktuell eben, wie gesagt, Daten 3. Jänner 2025, 2,29 Euro pro Gigabyte verrechnet. Das kann allerdings, wie gesagt, ad hoc aktiviert oder deaktiviert werden. Also das heißt, wenn man kein Internet mehr hat, kann man es nicht mehr aktivieren. Aber solange man Internet hat, kann man das Ganze aktivieren und man kann es später wieder deaktivieren. Und das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Also ich habe diese normale Reise- bzw. Roam-Variante und habe dann, sobald ich in den Offshore-Bereich oder beziehungsweise bevor ich in den Offshore-Bereich gekommen bin, habe ich diese Mobile Priority Option aktiviert. Das ist also insofern praktisch, weil man damit, also wenn man, sobald man jetzt in diesen Offshore, sprich außerhalb von diesem 12-Meilen, 10-Meilen-Bereich von der Küste wegkommt, eben genauso gut Internet hat. Und wie gesagt, pro Gigabyte kostet dann das diese 2,29 Euro. Aber wenn man das benutzt, um Wetterberichte abzufragen, um windy.com oder sonst irgendwelche Dinge, ein paar E-Mails zu empfangen, ist das überhaupt kein Thema, es sind eben ein paar Euro, die man dann zahlt. Und sobald man im Landbereich nachher wieder ist an der Küste, deaktiviert man diese Option wieder und hat wieder das Standard-Internet. Es gibt dann ein weiteres Abo, das ist das sogenannte Mobile Priority Abo, also nicht zu verwechseln jetzt mit dieser Mobile Priority Option, die dir bei einem anderen, bei dem günstigen A-Bau dabei ist, sondern es ist die Mobile Priority Option. Und das ist, da hat man dauerhaft immer, und zwar diese 50 GB, egal ob man onshore oder offshore ist, und das hat einen Kostenfaktor von 287 € pro Monat, was also schon deutlich höher ist. Bedeutet so viel wie meiner Meinung nach als unter Anführungszeichen normaler Segler, egal ob man jetzt im Offshore- oder Onshore-Bereich unterwegs ist, ist man mit dieser Reisevariante entweder mit der 50 GB 40 € oder Unlimited 72 € Variante mit der Option, dass man Mobile Priority aktivieren kann, am besten und am günstigsten unterwegs, sofern man jetzt nicht ein Power-User ist und mitten am Atlantik plötzlich irgendein Computerspiel oder Videostreaming oder was es ist, was machen möchte. Zusätzlich muss man wissen, dass man dieses Abo monatlich aktivieren kann und deaktivieren. Also man kauft das nicht einmal und hat das dann für immer, sondern es ist immer pro Monat und man aktiviert das einmal und dann läuft das so lange, bis man es wieder deaktiviert. Also für einen Monat zumindest. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Boot Starlink eben habe, dann aktiviere ich die Aktion, dann bin ich eine Woche unten. Und nach der Woche deaktiviere ich das Ganze wieder. Das läuft dann das Monat natürlich noch fertig, aber im nächsten Monat zahle ich dann natürlich nichts. Ich habe dann natürlich auch kein Internet. Und deswegen ist es ideal, wenn man nicht ständig auf seinem Boot wohnt, sondern wenn man regelmäßig oder sage ich mal alle paar Monate vielleicht einmal, hängt jetzt davon ab, wie ihr mit eurem Boot tut, da wenn man hier und da hinunterfahrt, dann kann man das eben explizit aktivieren, dann hat man dort volles Internet und dann deaktiviere ich das Ganze und habe nur für einen Monat diese Kosten. Also es wird jetzt nicht untermonatlich verrechnet. Also man aktiviert es, dann zahlt man eben diese 40 oder 72 € und das gilt dann für einen Monat, sofern man es rechtzeitig wieder deaktiviert, bevor das nächste Monat und der nächste Verrechnungszyklus beginnt. Ich möchte dazu auch noch sagen, wenn ihr in den Online-Shop geht, dann habt ihr dort, was die Subscription betrifft, drei verschiedene Varianten zur Auswahl. Das eine ist das Residential, also das Heim. Dann gibt es das Reise bzw. Roam. Und dann gibt es das Boat bzw. Boot. Was die allerdings unter Boat verstehen, ist das, was eigentlich in der deutschen Nomenklatur meiner Meinung nach eher als Schiff zu bezeichnen ist. Und sämtliche Boat-Optionen richten sich eigentlich von ihrer Leistung und von ihren Kosten entweder an Superjachten zum Beispiel oder eben an Kreuzfahrtschiffe und so weiter, weil wir dort im Tausende-Euro-Bereich sind. Dann hat man natürlich fettes Internet, was man aber als Einzelbenutzer oder als kleine Benutzergruppe oder Familie de facto eigentlich nicht braucht. Das heißt, für euch ist, auch wenn da oben steht Boot, ihr müsst auf die Option Reise gehen, weil das ist das, was für euch das Interessante ist, für den normalen Benutzer. Und das ist das, wovon ich da jetzt auch gesprochen habe. Dann möchte ich also zur Montage und zum Montageort kommen. Wie gesagt, es gibt im Online-Shop jede Menge Montagemöglichkeiten, die man sich eben passend für seinen eigenen Montageort dazu kaufen kann. Das schaut euch einfach an, was für euch da am besten passt. Zu beachten für die Montage ist zum einen natürlich die freie Sicht. Das heißt, es wäre günstig, das Ganze möglichst weit oben, unter Anführungszeichen, zu montieren. Also nicht da, wo jetzt der Baum im Weg ist oder der Mast im Weg ist oder sonst irgendetwas. Und die Antenne hat natürlich eine gewisse Größe. Das heißt, man sollte beim Montageort auch darauf achten, dass es nicht im Weg ist und sich nicht verhängen kann in den Segeln und in den Leinen oder den Schoten oder zum Beispiel bei der Leinenarbeit beim Anlegen, dass man nicht am Heck dann diese Antenne im Weg hat. Also da sollte man sich vorher gründlich überlegen, wo man das genau hin montiert. Meiner Meinung nach idealerweise ist, wenn man einen Geräteträger am Heck hat, wo vielleicht andere Antennen oder ein Solarpanel drauf ist oder so, das ist ein günstiger Ort, wo man das Ganze montieren kann. Ich selbst habe als Überbleibsel noch von Vorbesitzern Davids hinten am Heck und da habe ich auf einer Seite am Backbord habe ich eben diese Antenne montiert. Man kann das Ganze, wie gesagt, flach montieren, die haben keine Motoren. Man kann das Ganze idealerweise einfach flach montieren, so dass es mehr oder weniger senkrecht in den Himmel schaut. Es gibt da leicht gekippte Montagevorrichtungen und es wird empfohlen, das eben in dieser leicht gekippten Variante zu montieren. Und der Grund dafür ist eben deshalb, dass Wasser, also Regenwasser zum Beispiel, auch ablaufen kann und dann nicht stehen bleibt, da das natürlich auch einen Einfluss auf die Empfangsqualität haben kann, wenn das vollständig eben mit Tropfen belegt ist. By the way, von Starlink gibt es eine ganze Menge Anleitungen, es ist also super dokumentiert, ihr findet hier jede Menge PDFs auf der Homepage, wie man das Ganze montiert, welche Montagemöglichkeiten es gibt, mit Erklärungen dazu, wie man das Ganze macht und was die empfohlenen Arten sind. Das Ganze ist in allen möglichen Sprachen gut übersetzt, also Englisch und Deutsch natürlich, aber auch alle möglichen anderen Sprachen findet ihr dort. Und wie gesagt, ausführliche Beschreibung. Die Homepage selbst ist ebenfalls steppensicher und auch die Inbetriebnahme ist steppensicher. Es ist also wirklich sehr vorbildlich das Ganze umgesetzt, kann ich nur sagen. Da können sich andere Hersteller ein Beispiel nehmen, wie gut das alles dokumentiert und beschrieben ist. So nach meiner eigenen Erfahrung, man kann da eigentlich fast nichts falsch machen. Die waagerechte Montage oder beinahe waagerechte Montage, wie gesagt, ich kann das selbst bestätigen, die Antenne muss nicht hundertprozentig in den Himmel schauen, sondern so ziemlich, aber nicht ganz genau. Und das wird auch im Internet von anderen auf YouTube und sonstigen Foren bestätigt, dass solange die Antenne halbwegs in den Himmel schaut, funktioniert das Ganze auch. Und wie gesagt, nochmal, ich kann das bestätigen, auch im schweren Seegang mitten am Atlantik funktioniert das Ganze dann mit ausreichender Genauigkeit. Die Motorvariante, die ich habe, eben wie gesagt, die richtet nach einiger Zeit die Antenne aus, so dass sie möglichst optimal ist. Allerdings ist es so, dass wenn sich das Boot bewegt, also im Wellengang ist, dann richtet sich die Antenne nicht aus, sondern ist eben da, wo sie eben zuletzt war. Und es funktioniert also trotzdem sehr gut, solange die eben halbwegs in den Himmel schaut. Bei der Montage sollte man aber, wie gesagt, darauf achten, dass es tatsächlich massiv montiert ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Stange wählt, also nicht das flach auf einen Geräteträger montieren kann mit der passenden Montagevorrichtung, sondern wenn man das Ganze zum Beispiel auf eine Stange montiert, das muss schon relativ massiv sein. Und die Stange, je nachdem wie hoch die ist, also wenn die 2 Meter hoch ist oder so, dann sollte man schon hier die Windanfälligkeit beachten. Nicht nur, wenn man unterwegs ist und gerade durch einen Sturm segelt, sondern es kann ja auch im Hafen mal der Wind gehen, dass man das Ganze wirklich massiv ausführt und gegebenenfalls die Stange auch abspannt, eben nicht, weil das Starlink dann geht, aber damit das Ganze eben nicht vom Wind abmontiert wird. Hat man das Ganze also dann aufs Dach montiert oder wohin auch immer montiert, dann ist da ein Kabel dabei und das steckt man an. Das ist ein wasserdichtes Kabel mit einer Dichtung, das man eben dann entsprechend irgendwie ins Bootinnere fädeln muss. Und sofern man eben jetzt die Standardmontage oder die Standardvariante gewählt hat, hat man eben das Kabel, das dann zu dem Access Point führt, den man dann irgendwo im Bootsinneren aufstellt, anschraubt, montiert. Auch dafür gibt es entsprechende Halterungen. Oder man stellt ihn einfach irgendwo hin. Je nachdem, das muss man dann schauen, wie das am Boot passt. Und dort steckt man das Ganze an. Der Access Point selbst kommt standardmäßig mit einem 230 Volt Adapter. Die neuen Varianten, die ich da jetzt aktuell recherchiert habe, haben auch die Möglichkeit, also da gibt es als Zubehör im Online-Shop zu kaufen, einen Gleichstromadapter. Das geht bei meiner Variante leider noch nicht, aber es gibt einen Gleichstromadapter, den man als Zubehör kaufen kann, alternativ zu dem Standardadapter, der eben dabei ist, wo man das Ganze ans Gleichstromnetzwerk des Bootes direkt anschließen kann. Bei mir ist das leider nicht der Fall, das heißt, ich habe noch einen Inverter, der eben dann die 230 Volt für meinen Access Point liefert. Aber die neuen Varianten haben das, also ich würde mir da dementsprechend eben diesen Gleichstromadapter zulegen und den kann man dann fix mit dem Bootsnetz, also Bootsstrom verbinden und zum Beispiel über einen Schalter am Schaltpanel eben, damit man das ein- und ausschalten kann und dann nicht separat irgendwo anstecken muss. Also man kann das komplett fix verkabeln und per Schalter am Schaltpanel dann einschalten. Ich habe das zwar genauso, aber bei mir ist noch eben der 230 Volt Adapter, wo es keinen anderen gibt. Den habe ich dann über einen Inverter, den ich einschalten kann, verkabelt. Garantie habe ich schon lange keine mehr dafür. Vielleicht werde ich das Ganze mal zerlegen, weil das Ganze nämlich über Power over Ethernet geht Mit welcher Spannung die aktuell fahren, weiß ich nicht. Die Originalvariante, die ich habe, arbeitet leider nicht mit den Standard 48 Volt, sondern mit einer anderen Spannung. Wie das bei den neuen ist, weiß ich nicht. Spielt aber keine Rolle mehr, da die neuen Varianten eben mit einem Standard DC-Adapter, den man eben, wie gesagt, im Online-Shop erwerben kann, funktionieren, den man dann direkt ans Bot-Netzwerk anschließt. Was macht man dann? Das Ganze einschalten und dann gibt es eine Mobil-App dafür, die man am Handy installieren kann. Beim erstmaligen Einrichten verbindet man sich eben mit diesem Standard-WLAN, das dieser Access Point zur Verfügung stellt, verbindet man sich mit dem und dort muss man also die Subscription einrichten, sprich da gibt man seine Zugangsdaten ein, die man in dem Online-Shop eben gewählt hat, wo man eben die Subscription gekauft hat, und über diese Mobil-App wird das Ganze eben dann freigeschaltet sozusagen, also man gibt die Zugangsdaten dem Access Point mit, der das Ganze zur Antenne übertragt und die Antenne wiederum verbindet sich mit dem Starlink-Netzwerk und da wird im Hintergrund über die Server halt erkannt, dass diese Antenne Freischaltung oder Subscription existiert und liefert dann dazu das passende Internet. Nach dem Einschalten, also wenn man die Antenne einschaltet, hat man nicht in der Sekunde Internet, sondern wenn man es frisch einschaltet, dauert das Ganze bis zu 15 Minuten, kommt drauf an, wie die Antenne ausgerichtet ist. Meiner Erfahrung nach, also wenn sie halbwegs gut ausgerichtet ist, geht das wesentlich schneller als in ein paar Minuten und dann ist die Internetverbindung aufrecht, dann optimiert der innen intern noch irgendwas in der Elektronik und dann funktioniert das einwandfrei. Während der initiellen Phase, wo sich die Antenne mit den Satelliten verbindet, hat man einen höheren Stromverbrauch, also der kann über 100 Watt liegen bei den Standardmodellen. Diese Leistung aber sinkt dann eben, wenn die Verbindung aufrecht ist, auf ungefähr 70 Watt, 60, 70, 80 Watt, so größenordnungsmäßig. Die App ist aber nicht nur für das initiale Einrichten da, sondern man kann innerhalb von dieser App auch alle möglichen Statistiken abfragen. Also man sieht da den Sichtbereich im Laufe der Zeit, ob irgendwo eine Abdeckung herrscht. Man sieht dort auch Bandbreitenstatistik, es gibt auch so einen Bandbreitentest drinnen. Ich habe irgendwann einmal mitten auf der Adria mit 240 Megabit pro Sekunde gemessen und kann da drinnen alles mögliche andere ebenfalls abfragen. Wie dem auch sei, ich habe es vorher schon gesagt, das Ganze ist also deppensicher und nicht wahnsinnig kompliziert. Man hat sich bei SpaceX also wirklich Mühe gegeben, das Ganze möglichst einfach zu machen und so, dass es so de facto wirklich jeder benutzen kann. Man kann in dieser App auch das WLAN, also das Standard-WLAN hat eben irgendeine kryptische Zahlen-Nummern-Kombination und so weiter. Man kann das auch umprogrammieren oder umkonfigurieren und eben einen eigenen WLAN initiell dann mal vergeben und irgendein eigenes Passwort, das man haben will. Und ab dem Zeitpunkt geht es schon los und es kann sich jeder, der also ein WLAN hat, sich mit diesem Access Point verbinden und sofort Internet benutzen. Die Subscription, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, kann man genauso wie bei einem Mobilvertrag jederzeit ändern. Man kann also das Ganze, also wie gesagt, das gilt für einen Monat. Man kann aber dann das Ganze ändern und aktivieren und deaktivieren. Man kann jederzeit in diesem Online-Shop die Offshore-Aktion aktivieren und deaktivieren. Da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr diese Option aktiviert habt, vergesst nicht wieder die, sobald ihr im Küstenbereich seid, wieder deaktivieren. Mir ist das einmal passiert und dann habe ich 280 Euro Rechnung gehabt, weil ich eben pro Gigabyte gezahlt habe. Einfach, weil ich vergessen habe, die Option wieder zu deaktivieren. Aber ja, den Fehler macht man normalerweise nur einmal. Ja, was sind meine persönlichen Erfahrungen damit? Ich habe es eben schon zwischendurch immer wieder eingestreut. Es funktioniert also top. Es gibt kein besseres Internet als das Starlink, was man so normalerweise haben kann im Standard-Privatbereich. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich mitten auf der Adria mit über 200 Mbit pro Sekunde einen Bandbreitentest gehabt. Das variiert allerdings, es hängt davon ab, wo man sich befindet, um welche Tageszeit und so weiter. Es sind nicht immer 200 Megabit, es kann auch viel weniger werden natürlich. Ja. In jedem Fall ist es ein Top-Internet. Ich komme aus Österreich, wo wir noch in der Internet-Steinzeit sind. Da ist sowieso bald mal was schnell, wie dem auch sei. Also auch bei vielen Wellengang, wie gesagt, am Atlantik 3-4 Meter Wellen, nach einer Tiefdruckzelle oder nach einem Frontdurchgang und so weiter am Atlantik, kein Problem. Vielleicht hat man dann hier und da kurze Unterbrechungen für ein, zwei Sekunden zwischendurch. Macht aber auch nichts, weil um Wetterberichte abzufragen und ein paar E-Mails zu schicken und so weiter, reicht das allemal, wenn man nicht gerade Videos streamt oder Computerspiele spielt. Ist also das vollkommen ausreichend, also auch im höheren Seegang. Ja, was ist aber, wenn ein Bootsnetzwerk besteht? Wie kann ich das Ganze am besten ins Bootnetzwerk integrieren? Also das ist eine Frage, die sich vielleicht auch manche stellen. Also wenn ihr am Boot kein eigenes Netzwerk habt, dann seid ihr jetzt schon voll dabei. Wenn ihr aber ein eigenes Bootsnetzwerk bereits habt mit einem eigenen WLAN oder einem eigenen LAN, dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn das verbinden? Und ja, das geht eben und ich habe das bei mir eben auch so gemacht. Ich benutze also nicht den WLAN Access Point, der da dabei ist, sondern mein eigenes Bootsnetzwerk, über das ich alles erreichen kann. Und dann braucht ihr dafür zuerst einmal ein Netzwerkkabel, also ein Ethernet-Kabel. Für die Mini-Variante müsst ihr euch dafür eben dieses spezielle Ethernet-Kabel aus dem Online-Shop kaufen. Und zwar ist das deshalb, damit das Ganze wasserdicht ist, weil der Access Point bei der Mini-Variante ja in der Antenne drinnen ist. Und wenn ihr da unten jetzt einen Stecker habt, der nicht wasserdicht ist, oder beziehungsweise ein Kabel ansteckt, das nicht wasserdicht ist, dann wird es über kurz oder lang kaputt werden. Und für die Mini-Variante gibt es eben hier ein spezielles Kabel. Wenn ihr die Standard-Variante habt, dann ist der Access Point sowieso im Boot drinnen irgendwo und dann kann man mit einem normalen Ethernet-Kabel das Ganze an einen eigenen Router beziehungsweise Server, je nachdem wie euer Netzwerk ausschaut, integrieren. Was man dann machen muss ist, also wie gesagt, das ist jetzt eine sehr allgemeine Erklärung, da das sehr stark von eurer persönlichen Bootsnetzwerklösung abhängt und das Ganze jetzt auch kein Netzwerktechnik-Podcast werden soll. Was man auf jeden Fall dann machen muss, ist, dass man das Starlink in den sogenannten Bypass-Mode umschaltet. Der Access Point, der dabei ist, der macht nämlich eben das WLAN und DHCP und alles drum und dran und das möchte man dann im eigenen Netzwerk nicht. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe oder etwas früher erwähnt habe, ist die gesamte IP-Logik und alles eigentlich in der Antenne drinnen, egal ob Standard- oder Mini-Variante. Und der Access Point macht also nur das WLAN und das braucht man dann eben nicht, wenn man schon ein eigenes WLAN und ein eigenes Bootsnetzwerk hat. Und dafür gibt es den sogenannten Bypass-Mode und den kann man eben in dieser Starlink-App, mit der man sich mit dem Smartphone mit diesem WLAN verbinden kann, oder mit dem Standard-WLAN aktivieren und das wiederum, also wenn man diesen Bypass-Mode aktiviert, das hat zur Folge, dass der Access Point, also der WLAN-Sender und so weiter, deaktiviert ist und das Routing über das eigene System, über das eigene bereits bestehende Netzwerk eben ermöglicht. Man bekommt dann von der Antenne, die man eben über das Ethernet-Kabel an einen eigenen Router oder Server angeschlossen hat, bekommt man dort IP-Adressen und man bekommt auch öffentliche IPv6-Adressen. SpaceX hat also ganze Arbeit geleistet und das wirklich auf moderne Beine gestellt. Und man bekommt hier nicht nur ein paar IPv6-Adressen, sondern man bekommt ein ganzes /56er IPv6-Netz zur Verfügung gestellt. IPv4 ist Carrier Class NAT, falls hier ein paar Netzwerktechniker unterwegs sind. IPv6 bekommt man ein ganzes /56er Netz, das per DHCP Prefix Delegation zur Verfügung gestellt wird. Und dieses Netzwerk kann man dann an die eigenen Netzwerke, also ans eigene WLAN und so weiter, dann intern weiterreichen, also über den Router bzw. den Server, den man dann hat, damit man eben die Geräte, die man an sein eigenes Netzwerk dann wiederum anbietet, also an Smartphone, Tablet und so weiter, eben weiterreicht. Und dieser eigene Router, den ihr bereits habt, oder diese eigenen Server, erledigt dann das Routing ins Internet über eben zum Beispiel das Starlink oder zusätzlich ein lokales WLAN, das vielleicht in dem Ort vorhanden ist, oder eben über ein lokales GSM-Netzwerk und so weiter. Also das Routing liegt dann vollständig in eurer Hoheit. Natürlich habe ich das bei mir am Boot so realisiert. Ich habe da eine ziemliche High-Tech-Lösung. Das habe ich schon in ein paar Podcasts angesprochen. Und ich bin mir überlegen, ob ich das Ganze nicht in einen eigenen Podcast verwandeln soll. Das Ganze ist allerdings extrem technisch natürlich und sehr Netzwerktechnik-lastig. Und ich bin mir nicht ganz sicher oder ich glaube, dass die meisten Hörer hier nicht tief genug in der Netzwerktechnik drinnen sind. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das umwandeln soll. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Wie dem auch sei, vielleicht gibt es die ganze Bootstechnik demnächst bei mir nicht nur als Podcast, sondern vielleicht auch als Dienstleistung zu kaufen, wenn ihr das auf eurem Boot alles haben wollt. Dann schauen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Was gibt es zu Starlink für Alternativen? Naja, nicht wirklich gibt es nicht, sofern wir von Breitband-Internet reden im privaten oder Small-Business-Umfeld. Gibt es eigentlich nicht wirklich irgendetwas, das man so kaufen kann. Es ist jetzt ein Starlink zwar nicht das einzige, aber nichts, das man als End-User so kaufen kann. Was gibt es sonst noch an Satellitentechnik? Also zum einen mal gibt es das Inmarsat C, das den meisten von euch ja bekannt ist. Inmarsat C hat aber immer schon einen Fokus auf Großschifffahrt gehabt und ist jetzt kein Datennetzwerk in dem Sinn, wie man Breitband-Internet versteht. Der große Vorteil an Inmarsat C ist, es ist allerdings ins GMDSS, also ins Global Maritime Distress and Safety System integriert. Da könnte ich einmal einen eigenen Podcast darüber machen, aber alle, die einen Funkkurs schon gemacht haben, haben davon auf jeden Fall einmal gehört. Wie gesagt, Inmarsat C setzen nicht direkt das Datennetzwerk schlechthin, das dafür gedacht ist. Darüber hinaus ist es extrem teuer und Inmarsat hat das Problem, der Anführungszeichen, dass das Ganze auf geostationären Satelliten basiert. Das heißt, es gibt weltweit also nur 4 Satelliten, die eben über verschiedene Längengrade auf der Erde verteilt sind und das ist natürlich automatisch auch ein gewisser Bandbreitenengpass. Dann gibt es Iridium. Das Iridium-Netzwerk gibt es schon sehr lange. Es ist in den 80er Jahren entwickelt worden und seit 1998 in Operation. Also das heißt, in den 80er Jahren entwickelt. Das ist also eine grundsätzlich von der Idee her, von der Konzeption natürlich sehr alt, wenn man Richtung Technologie schaut. Der Vorteil an Iridium ist, es sind hier umlaufende Satelliten und zwar insgesamt gibt es derzeit ca. 70 Satelliten. Es sind nicht dieselben, die damals in den 90er Jahren hinaufgeschossen worden sind, gibt es mittlerweile eine neue Generation natürlich. Es sind ungefähr 70 polumlaufende Satelliten. Dementsprechend haben die auch eine Intersat-Kommunikation, also die Satelliten ebenfalls als einziges bis vor kurzem Netzwerk, wo die Satelliten untereinander kommunizieren. Iridium ist seit 2020 ebenfalls Teil des GMDSS, also da reden wir jetzt von Seenotfunk und so weiter. Das geht mit Starlink nicht. Also Starlink ist nicht Teil des GMDSS, was nicht heißt, dass man nicht irgendjemanden anrufen kann und sagen, hey, ich habe einen Notfall. Aber man ist nicht ultimativ in dem GMDSS eingebettet, wo man direkt ultimativ einen Seenotruf auslösen kann. Das Iridium-Netzwerk ist in erster Linie zum Telefonieren gedacht. Man kann dort aber auch Daten übertragen, aber nicht im Sinne von Breitband. Also nicht das, was wir unter Breitband-Internet, wo man also einfach surfen kann, streamen und alles, was man im Internet machen kann. Das kann man mit dem Iridium nicht so machen. Die Bandbreiten sind also wesentlich geringer. Es sind auch wesentlich weniger Satelliten. Was über Iridium unter anderem aber funktioniert, also es gibt Iridium-Telefone, gibt es ja, die manche von euch bekannt sind, wo man tatsächlich telefonieren kann und diese Iridium-Telefone und die Satelliten haben ebenfalls dieselbe Handover-Problematik und haben das aber auch gelöst, also die wird das Signal permanent von einem zum nächsten Satelliten weitergereicht und so weiter. Was über das Iridium-Satelliten-Netzwerk aber auch funktioniert, es gibt hier verschiedene Dienste und das ist zum Beispiel das Yellowbrick Yacht Tracking, das ist manchen von euch vielleicht bekannt, also zum Beispiel das Golden Globe Race als berühmtes Rennen hat also das Tracking über Yellowbrick gemacht, eine britische Firma und auch die Wendy Globe wird über Yellowbrick getrackt. Man kann das zwar nicht direkt auf deren Homepage verfolgen, aber es ist das gleiche Tracking und es gibt einen Vendée Globe Tracker, auf dem man das also sehen kann und die Daten werden eben, also die Tracking-Daten, sprich die Positionen werden also über das Iridium-Netzwerk übertragen. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Garmin InReach. Ich habe selbst eins und ich glaube, ich habe schon in anderen Episoden davon berichtet. Und das Tracking von dem Garmin InReach, also die Übermittlung der Positionsdaten zwischen Schiff und Land, geschieht also auch beim Garmin InReach über das Iridium-Netzwerk. Das sind globale Netzwerke und dann gibt es noch ein paar andere regionale Netzwerke, die sich eben regional eben dadurch auszeichnen, unter Anführungszeichen, dass sie nicht ausreichend Satelliten haben, um global zu funktionieren. Und eines, also was das Satellitentelefon zum Beispiel betrifft, ist das Turaya-Netzwerk, das von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert worden ist, beziehungsweise ins Leben gerufen worden ist. Und die haben eben ein paar Satelliten, die zur Folge haben, dass es eine Abdeckung eben in Europa, Mittlerer Osten und Afrika gibt, aber nicht weltweit. Und damit bin ich am Ende mit meinem Starlink-Podcast. Ich hoffe, dass ein paar interessante Sachen für euch wieder dabei waren. Wie gesagt, ich habe unten ein paar Links drinnen zum Download, wo ihr euch das anschauen könnt. Ansonsten schaut auf die Starlink-Homepage, da findet ihr alles darüber. Wenn ihr trotzdem was wissen wollt oder was anderes wissen wollt, dann könnt ihr jederzeit per E-Mail am besten mit mir in Kontakt treten. Und zwar an bernhard@freeskippers.at und schaut vorbei auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/@bhseeler oder besucht mich auf Instagram unter bernhardseeler, wo ich jederzeit interessante neue Postings über das, was vorgeht, beziehungsweise Stories poste, die auch auf Facebook gecrosspostet werden, wo ihr mich ebenfalls findet unter bernhardseeler. Und dann habe ich noch ein paar Termine für euch, und zwar bin ich am 30.01. im Voralpenhof in Frankenfels im Mostviertel von Niederösterreich, dann am 20.02. im Marienhof Unterkirchbach, das ist in der Nähe von Wien. Am 6. bis 9. März bin ich auf der Austrian Boat Show mit ein paar Vorträgen in Tulln. Am 14.05. bin ich beim Yachtclub Austria in Hall in Tirol. Dann gibt es einen FB3-Kurs von 24. bis 26.01. bei B3 on Water und ein Wetterseminar, und zwar am 14.02. in Korneuburg und am 17.05. in Gleisdorf. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertel.